Möglicherweise ist das die allererste Folge, die du anhörst und vielleicht folgst du mir hier schon eine Weile und hast die ein oder andere Folge dir schon angehört. Und wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was ist so der Blick hinter die Kulissen, dann ist die Folge hier die richtige für dich.
Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute ist eine besondere Folge, weil wir haben eine Praktikantin, die Paula aus Konstanz. Und die Paula, die wird mir heute ein paar Fragen stellen. Die Paula hat ja schon einiges erlebt. Wir waren schon ein bisschen unterwegs, sind ein paar Mal in den Flieger gestiegen. Und ich habe gesehen, Paula hat ganz viele Fragen sich aufgeschrieben. Und ich bin schon ganz neugierig, was sie vorbereitet hat. Und damit ihr wisst, wer die Paula ist, Paula, herzlich willkommen.
Hallo, ich bin Paula. Ich komme aus Konstanz und mache nächstes Jahr Abitur. Und ich habe als Leistungskurs Psychologie. Deswegen interessiere ich mich sehr für das Thema und für die Arbeit, die Tarek macht. Und genau, ich habe jetzt den ganzen Tag ein paar Fragen notiert, die mir so in den Kopf gekommen sind. Und jetzt freue ich mich, euch so hinter die Kulissen zu nehmen, was ich so sehe und vielleicht mal so ein bisschen den Blickwinkel durch den Blick von einer Praktikantin zu sehen.
Ja, das genau. Ist super. Da sind wir auch ganz gespannt, Paula, was du da an Fragen vorbereitet hast. Vor allem ich bin gespannt, weil ich habe immer nur gesehen, wie sie da so geschrieben hat.
In den Notizen.
Ja. Und da habe gesehen, also irgendwas passiert da. Weil irgendwann mal war die Idee geboren und ich fand es ganz beeindruckend, Paula, weil normalerweise, wenn man sagt den Leuten, hey, du bist nachher im Podcast, dann kurz vorm Nervenzusammenbruch, die Paula überhaupt nicht so, hey, voll cool, ich höre Podcasts, let's go.
Ja, also. Mal schauen, wie ich mich schlag. Ja, und wie gut du dich schlägst.
Ja, genau. Ich dachte, du musst mir ja nur die Fragen stellen.
Ich fange mal an, oder?
Hau mal rein.
Also, ich bin jetzt ja Schülerin und stehe sozusagen am Sprung zu meiner Karriere. Und ich wollte mal fragen, als du sozusagen Schüler warst, ob du da schon gedacht hast, okay, ich möchte in den Vertrieb gehen oder wie da so dein Plan war und ob du sozusagen den direkten Weg jetzt gegangen bist oder ob es da auch noch ein paar Umwege gab?
Puh, das ist gar keine so einfache Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. So politisch korrekt, so als gutes Vorbild oder sage ich einfach, wie es war? Ich glaube, ich sage, wie es war.
Okay.
Also ich glaube, es wäre jetzt total crazy zu sagen, hey, und als ich dann 18 war und gerade so mein Abi gemacht habe, da wusste ich schon genau, wo die Reise hingeht. Also voll nicht. Was ich natürlich hatte, ich hatte eine gewisse erste Erfahrung mit Vertrieb. Also man muss wissen, ich hatte meinen ersten Vertriebsjob mit 14. Ich glaube, das habe ich in der allerersten Folge vom Podcast schon erzählt. Da hatte ich dann die Chance, in der Fußgängerzone in Ludwigsburg zu stehen und Menschen anzuquatschen im Direktvertrieb. Das war so mein erster Vertriebsjob, ohne zu wissen, dass es Direktvertrieb heißt. Das ist mein erster Vertriebsjob. War und vor allem, ich hatte keine Ahnung, wo mich die Reise hinführt. Von daher bin ich meinem Papa sehr dankbar. Der hat mich nämlich so ein bisschen gezwungen. Er hat mich liebevoll dahin geführt. Er meinte dann so, hey, mit 14, du bist erwachsen, du bist ein Mann, also musst du eigenes Geld verdienen. Ich habe dir auch mal ein Vorstellungsgespräch besorgt. Und ich glaube, diese Menschen mit dem Vorstellungsgespräch, die wussten so gar nicht richtig, was sie mit anfangen sollten. Also haben sie mich in einen hässlichen Werbepulli gepackt, in die Fußgängerzone geschickt und sagt, quatsch mal Leute an. Da ging es damals, kam gerade das Thema Gleitsicht auf. Da hatten die Leute noch so eine Art eingeschliffene Lupe unten an der Brille und mein Job war es, sie für Gleitsicht zu begeistern. Und so fing das alles an. Ich habe dann nebenher noch ein bisschen Handyverträge, Autoradios vertickert. Also ich habe immer so ein bisschen Handel getrieben. Aber dass das irgendwann mal in das mündet, was ich heute mache, das wurde mir erst sehr viel später klar. Und die Frage kurz zu beantworten, nein, es war mir noch nicht so klar. Und ich habe auch nicht so was Cooles gemacht wie du, Paula, dass ich mal irgendwo eine Woche mit bin und da so reinschnuppern konnte. Das war auch damals auf dem Gymi gar nicht so vorgesehen, weil ganz klar war, Gymnasium, Studium und da habe ich noch nicht so richtig berufsbegleitendes oder berufsorientierungsmäßiges gemacht. Das kam dann erst während meinem Praktikum im Studium. Da habe ich das erste Mal so mit dem Vertrieb Kontakt gehabt und bin in eine coole Personalentwicklungsabteilung reingekommen. Grüße gehen raus an die AOK Baden-Württemberg, die mir da einen totalen Einblick ermöglicht haben. Und da durfte ich das erstmal so Vertriebsluft schnuppern und vor allem Personalentwicklungsabteilungsluft, was mich total fasziniert hat.
Und wie kamst du dann drauf, dass du dich gern selbstständig machen möchtest? Und welche Vorteile siehst du vielleicht darin oder auch welche Nachteile bringt das Ganze?
Das ist eine gute Frage, vor allem, dass du dich auch nach den Nachteilen, dass du mich da fragst, weil ich glaube, ganz oft wird so Selbstständigkeit total glorifiziert.
Auf jeden Fall.
Und so, oh ja, ich bin selbstständig, mach mein eigenes Business. Und ich kenne halt viele Leute. Ich arbeite, wann ich will, mit wem ich will. Und es klingt immer so cool.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich kenne ganz viele Leute, die dann immer total busy sind, also immer sehr beschäftigt, aber halt nicht geschäftig. Also die verdienen kein Geld mit ihrer Selbstständigkeit, weil man denkt sich immer, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, ich mache, was ich will, mit wem ich will. Und das ist vielleicht später die Realität, wenn du dir mal einen gewissen Ruf erarbeitet hast. Am Anfang musst du dir den halt erstmal erarbeiten, eine gewisse Reputation und auch Kunden finden. Bei mir kam das so, weil ich habe während meinem Praktikum tatsächlich jemanden kennengelernt, den Urs, einen meiner ersten Mentoren. Also der hat mir damals was verkauft als Praktikant und ich habe den so kennengelernt und wir haben uns damals zum Essen getroffen und der hat den einen Verlag, der gerade nach Deutschland kam, von der Schweiz vertreten und hat mich dann dafür begeistert und wie man halt junge Männer begeistert, es war eine Excel-Tabelle und da war so Provision, die man verdienen kann und wenn man so eine Excel-Tabelle einfach unten rechts packt und nach rechts zieht, wird man plötzlich unglaublich reich und berühmt. Und da habe ich gesagt, oh, das klingt ja total fantastisch. Und auch die Sache fand ich gut, nämlich jungen Menschen. Das, was wir übrigens heute, da schließt sich der Kreis, machen. Es ging nämlich um Berufsorientierungsmedien für junge Menschen, die sich überlegen, in welchen Beruf sie gehen. Und das fand ich was total Sinnvolles.
Ja.
Und dachte, da habe ich Bock drauf, in Vertrieb zu gehen. Und mein Mentor hat mich dann liebevoll so hingeschubst, weil er meinte dann erstmal so, ja, ich stell dich an. Und dann kurz drauf sagt er, weißt du, eigentlich wäre es cool, wenn du Handelsvertreter wirst. Da kann sich selbstständig machen. Und ich dachte, ja, okay, dann mache ich mich selbstständig.
Selbstständig klingt gut.
Ja. Und dann bin ich tatsächlich so zum Gewerbeamt gelatscht. Ich weiß nicht, wenn du dir da zuhörst, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Gewerbe angemeldet hast.
Total, noch nicht.
Total spannend. Es ist so ein Blatt. Ich war dann da auf dem Amt, habe das dann ausgefüllt. Da musste man eintragen, was der Zweck des Unternehmens ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe da irgendwas reingeschrieben, irgendwas mit Vertrieb. Also ganz viele Sachen, die mir eingefallen sind. Habe dann so ein Kreuzchen gemacht, habe auf der Rückseite weitergeschrieben. Der Mann, der das damals gemacht hat, weiß nicht mal, wie er hieß, der hatte nicht ganz so viel Humor, aber da hat er gelacht. Und ich gesagt, ach Mensch, Sie haben ja mal was vor. Also ich habe da jetzt keinen Businessplan oder sonst was gemacht, sondern ich war eher sehr handlungsorientiert. Ich gebe zu, in dem Moment, als der mir gesagt hat, hey, willst du dich selbstständig machen? Da war ich auch erstmal so, Und jetzt muss man sagen, Deutschland ist ja jetzt von der Kultur nicht so, dass es heißt, hey, du willst dich selbstständig machen? Voll coole Idee, Tarek, let's go.
Du bist der Supporter.
Na, eher nicht, sondern es war eher so, ja, prüf das mal genau, ist das was Seriöses?
Mach dir Gedanken,
genau. Also es war eher so ein bisschen, Und ich habe damals ein Buch gelesen und da stand drin, dass die meisten Menschen immer zögern und zaudern und nicht ins Handeln kommen. Da dachte ich, recht hat der Mann. Dann bin ich wirklich, ich habe dieses Buch zugeklappt und bin losmarschiert. Genauso planlos, wie ich es beschrieben habe. Ich möchte gar nichts beschönigen, weil wir haben gesagt, wir sind ja ganz offen und ehrlich.
Ja.
Nein, es gab keinen Businessplan. Ich habe halt mal angefangen. Ich hatte einen tollen Mentor, von dem ich viel lernen durfte. Und gleichzeitig war das am Anfang nicht vergnügungssteuerpflichtig. Weil ich habe wirklich, ich hatte so einen Laptop, nicht so ein hübsches wie jetzt. Es war sehr bunt, es war immerhin so ein Apple mit so einem Henkel, sehr bunt. Damals die Zeit, wo man noch so mit dem Modem so ein Kabel da reingestöpselt hat, dann hat es lustige Geräusche gemacht. Dann habe ich, glaube ich, 50 Datensätze gekriegt, das weiß ich noch. Und dann habe ich die kalt angerufen, diese Firmen. Die ersten drei haben einfach aufgelegt.
Klingt jetzt nicht so nach der Vorstellung, die man von Selbstständigkeit hat am Anfang.
Nee, und ich habe es mir auch, also ich war vorbereitet. Ich habe so ein Kassettendeck mir angehört von Dr. Christian Altmann, Mut zu neuen Kunden. Und habe mir in 1,5 Seiten DIN A4 Leitfaden aufgeschrieben und dachte, so, den trage ich jetzt vor. Soweit kam ich manchmal gar nicht. Also genauso wie du sagst, also ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt.
Ja, ich glaube auch.
Und es ist natürlich, weißt du, du musst erstmal mit dieser Ablehnung umgehen, weil du hast ja eine Idee, du brennst für was und denkst, die Welt hat auf mich gewartet.
Ich zeig euch, was ich kann, dann.
Ja, war halt nicht so viel. Bin dann gegen die Wand gelaufen. Also so war tatsächlich der Start. Zum Glück, und ich erzähle das immer wieder, zum Glück war dann irgendwann die Frau Gottschalk dran. Da durfte ich meinen ganzen Leitfaden vormachen. Um eine lange Geschichte sehr abzukürzen, sie hat trotzdem nichts gekauft. Aber sie hat zumindest zugehört, war nett, hat mir noch ein paar Fragen gestellt. Und da habe ich gedacht, okay, die legen nicht einfach auf, man kann wenigstens in Dialog gehen. Das fand ich dann tatsächlich cool und es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Am Anfang war es halt sehr, sehr mühsam tatsächlich. Und gleichzeitig habe ich für das Thema gebrannt. Und ich glaube, das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, jetzt einfach zu sagen, hey, ich gehe in Vertrieb oder ich mache mich selbstständig, weil man vielleicht gehört hat, man kann da viel Geld verdienen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Motivation, sondern ich glaube, du musst für was brennen und ein starkes Warum haben, also einen Grund haben. Na, wenn du es einfach mal nur so aus einer Laune rausmachst, weil es kommen ja die schwierigen Phasen. Und wenn du dann keinen Grund hast, der dich morgens aus dem Bett treibt, für den du wirklich Bock hast, die Extrameile zu gehen, dann wird es sehr, sehr zäh mit dieser Selbstständigkeit. Mhm. Weil du hast mir auch gefragt, was sind so die Nachteile, was sind die Vorteile? Also die Vorteile sind, und das ist mir erst ein paar Jahre später aufgefallen, ich meine, du hast es halt sehr stark in der Hand, dein Erfolg. Also indem du fleißiger bist, indem du besser wirst, kannst du natürlich als junger Mensch auch dein Einkommen sehr frei gestalten, wenn du erfolgreich bist.
Ja.
Der große Nachteil ist, naja, du musst ein bisschen mit dem Thema Unsicherheit umgehen können. Ja. Also wenn du halt jemand bist, der ganz genau wissen muss, am Montag mache ich das, am Dienstag mache ich das oder gegebenenfalls sagt, okay, ich brauche ganz sicher ein Einkommen, ich muss damit kalkulieren können.
Ist natürlich ein Risiko.
Ich meine, gut, wie groß war das Risiko für mich? Ich war im Studium, ich hatte jetzt keine Verpflichtungen, wo ich jetzt sage, okay, da entstehen wahnsinnig große Kosten. Das Einzige, was ich hatte, war mit meinen Eltern, weil die haben mich ja in meinem Studium unterstützt.
Ja.
Und die haben dann gesagt, hey, dein Job ist ja das Studium, wenn du was nebenher machst, wunderbar, let's go. Eine Sache ist uns wichtig, sonst würden wir die Unterstützung dann aufhören. Wenn das Studium drunter leidet, dann
ist nicht okay, ja.
Ist nicht okay. Genau. So war das. Und darum denke ich, ich würde es gar nicht glorifizieren, weil ich kenne Leute, die sind im Angestelltenverhältnis, machen einen Bombenjob. Auch in dem Business, was ich mache, kannst du dich ja auch in der Firma anstellen lassen und es machen. Also Selbstständigkeit ist da jetzt keine Voraussetzung.
Ja, auf jeden Fall.
Selbstständiges Arbeiten und Denken dagegen schon.
Ja.
Also ich glaube, das ist total wichtig. Aber dass du dann sagst, ich muss mein eigenes Business machen. Es gibt hervorragende Trainingsunternehmen, bei denen man mit einem Wirtschaftsstudium, mit einem Psychologiestudium hervorragende Karrieremöglichkeiten hat und da eben diesen Job, was du heute so erlebt hast, eben auch machen kannst. Ja. Bei mir im Team gibt es ja freie Trainer, es gibt auch angestellte Menschen. Also das ist jetzt kein Unterschied.
Ja.
Von dem Sinne, für den Büro.
Für den Job, ja.
Du hast halt als Selbstständiger immer noch ein paar Nebenjobs. Am Anfang bist du noch der Buchhalter und die Buchhalterin.
Ich hab's gemerkt.
Deine Marketingabteilung. Und auch wenn ich ein Team habe, du musst halt zwischendurch, das ist dir heute aufgefallen, halt immer noch so andere Sachen regeln, die du vielleicht dann im Angestelltenverhältnis dich nicht selber drum kümmern musst oder auch nicht dafür haftest. Das ist so ein bisschen
Du hast die Verantwortung halt für alle.
Genau.
Und dann habe ich mich gerade, also es kam mir gerade die Frage, weil du hast ja gerade so ein bisschen über Risiken auch gesprochen.
Mhm.
Hatte Corona starke Auswirkungen auf dich oder auf deine Arbeit oder hat dich das weniger betroffen?
Naja, also ich glaube, das hat uns alle total betroffen, weil es war ein totaler Einschnitt in unser Leben. Das war eine Situation, also es war die erste und hoffentlich die letzte Pandemie, die ich erlebt habe. Also Wirtschaftskrisen habe ich schon erlebt und darum war ich zumindest mal handlungsfähig, weil ich habe 2008, 2009, da ist so die Dotcom-Blase ja geplatzt. Mhm. Dann ging es ja mit der Wirtschaft richtig in den Keller. Da wusste ich schon, was passiert, wenn die Wirtschaft so ein bisschen wild ist. Und ja, das hatte massive Auswirkungen. Ich weiß das nämlich noch. Ich weiß noch, bis zum 13.05. damals hatte ich einen richtig vollen Kalender. Mhm. Ich hatte auch alles geplant. Ich habe zu der Zeit meine Wohnung tatsächlich renoviert und dachte, naja, ich kann das aber überbrücken über ganz, ganz viele Kundentermine. Und bin ja sowieso viel in Hotels und hatte ein paar Klamotten bei einem Kumpel deponiert. Ja, 13.05. war es dann so, mich rief dann ein guter Freund an und sagte, du Tarek, ich habe so die Info, die machen alle Flughäfen dicht, ich war da gerade im Ausland. Also wenn du irgendwas zu regeln hast, ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht ernst genommen, die Pandemie. Also, ich dachte, das ist irgendwo anders, das betrifft uns nicht. Habe mich nur gewundert, die Flugzeuge wurden immer leerer. Und dann hat er gesagt, also wäre schon gut, wenn du, glaube ich, wieder zurückkommst. Und dann kam ich an. Und auf dem Weg noch zum Flughafen haben fast alle meine Kunden alles storniert. Ich saß dann am Flughafen, ich habe gerade auch einen riesen IT-Auftrag in Auftrag gegeben, also auch viele Kosten gehabt. Also es hat einen riesen Impact. Ich dachte, uiuiui. Jetzt bin ich zum Glück ein Mensch, ich bin dann in so einem Moment, schalte ich so auf so eine Art Funktionsmodus und habe halt einfach angefangen, Kunden anzuschreiben, sage ich, hey, wir haben wohl eine Pandemie. damit kenne ich mich nicht aus. Womit ich mich auskenne, wenn wir jetzt alle nicht mehr raus dürfen, ist, wie man remote verkaufen kann. Und ich glaube, das war genau der richtige Zug.
Ja.
Und ich hatte kurz davor einen Podcast veröffentlicht, Verkaufen in der Krise. Weil mir hatte jemand einen Tipp gegeben. Ja, ich weiß nicht, ob ich es geahnt habe. Es ging da eigentlich um was anderes. Aber ich hatte halt diesen Podcast auch draußen, habe meine wichtigsten Kunden angeschrieben und gesagt, wir können remote verkaufen. Und es war für uns, also wir sind ja erweiterte Veranstaltungsbranche sozusagen. Also wir hatten, alles war storniert, alles weg. Ich war obdachlos, weil Wohnung gerade kernsaniert. Ich bin dann bei einem sehr guten Freund. Danke hier an der Stelle nochmal. Mehr oder weniger eingezogen, sondern ich bin jetzt da. Mit meinem Podcast-Mikro war ich am Start, mit meinem Laptop. Und habe auf seinem Wohnzimmertisch, also ich habe sein Wohnzimmer annektiert, haben wir dann angefangen, alles auf Remote umzustellen. Ich hatte zum Glück ein paar Jahre vorher schon angefangen, viele Flipcharts, die wir hatten in Trainings, zu digitalisieren in coole PowerPoints und haben dann auch schnell mal geguckt, wie kann man denn digital eine Pinnwand, einen Flipchart und so weiter abbilden.
Du warst schon so ein bisschen drin sozusagen, du hattest schon ein bisschen Vorerfahrung.
Ein bisschen. Dann kamen natürlich die Datenschutzbeauftragten, weil die Tools, über die man gearbeitet hat mit Zoom oder sonst was, da hieß es, dann kann man das einsetzen oder nicht. Also es war wirklich wild, es war hart, es war anstrengend. Es war, glaube ich, für einige in der Branche total schwierig. Gibt's auch heute nicht mehr.
Ja.
Und wir und einige andere, wir konnten sogar wachsen daraus. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, Krisen sind Chancen, weil ich glaube, das ist nicht ganz gerecht gegenüber einem Espresso-Barbesitzer. Weil was will der machen? Der kann der sein
kann
Espresso.
Halt nicht.
Also ein digitaler Espresso, wie schmeckt denn der? Das
funktioniert nicht.
Ja, den kannst du auch nicht verschicken. Der ist ja kalt, wenn er ankommt. Natürlich kannst du Side-Businesses aufbauen. Aber ich glaube einfach, was in der Branche ganz wichtig ist, ist eine schnelle Adaptionsfähigkeit, dass du dich an eine Situation anpassen kannst. Und da bin ich meinem Team, meinen Kollegen und allen, die da mitgewirkt haben, super dankbar. Und auch meinen Kunden. Manche haben gesagt, boah, Online-Seminare, das geht doch gar nicht. Also da war nicht jeder, der gesagt hat, klar, machen wir. Aber manche haben halt gesagt, komm, wir testen das mal, wenn es gut ankommt, machen wir mehr. Und es kam gut an. Ich glaube, wir haben es gut gemacht. Und von daher, und auch mein Team, jeder Einzelne, wir haben ja auch Dreharbeiten gemacht für Kunden. Wir produzieren ja Lernvideos.
Ja.
Da haben wir so große Koffer verschickt mit einem Setup, mit Licht, mit Mikrofonen drin und haben dann remote gedreht.
Also wirklich aus der Situation raus das Beste gemacht.
Das Beste gemacht. War die Situation schön? War das toll? Also für mich als Menschenmensch war das schon schwierig, dass du keine anderen Menschen sehen konntest, dich nicht treffen konntest. Gut, ich wohnte bei einem meiner besten Kumpels, aber ich bin ja eher jemand, der auch gerne mal unterwegs ist. Also das war schon schwierig.
Ja.
Ich habe eine Sache gemerkt, obwohl ich regelmäßig Sport gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann so richtig Hummeln im Hintern hat.
Ja. Also ich glaube, es ging aber jedem so während Corona, wenn man den ganzen Tag nur zu Hause saß. Also da.
Und auch Joggen, Sport hat es dich ausgeglichen. Das wirst du morgen sehen, weil du bist ja morgen mit im Seminar dabei. Du wirst sehen, dass ich den ganzen Tag durch diesen Raum tigere. Und allein diese Zusatzschritte, die haben mir gefehlt, bis ich das mal geschnallt habe. Und dann bin ich abends manchmal bis zu 2 Stunden spazieren gewesen noch.
Ja.
Weil ich mich einfach bewegen musste.
Aber es hat es verbessert.
Es hat es total verbessert. Sonst fand ich die Phase, ja, okay, ich hab besser kochen gelernt. Tatsächlich. Ich habe endlich mal. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr als Nahrung erhitzen. Ja, und Corona hatte einen riesen Impact und da hat sich auch, und das fand ich auch für unsere Branche, und das ist jetzt vielleicht hart, weil es ist immer sehr leicht, von vorne auf der Bühne zu stehen oder vor anderen Menschen zu stehen und sagen, Veränderung ist dein Freund, probier mal was Neues, raus aus der Komfortzone, let's go. Das klingt immer so toll, wenn man das sagt. Und dann wurde es nämlich ganz spannend, weil dann die ganzen Menschen, die sonst andere Menschen immer erzählen, ab raus aus der Komfortzone, mussten selber plötzlich aus der Komfortzone kommen. Und da trennte sich die Spreu schon vom Weizen. Da wusste man, wer ist ein glatzköpfiger Haarwuchsmittelverkäufer und wer lebt das wirklich. Und es war auch der Anspruch, den wir im Team hatten. Und um das ganz offen zu erzählen, ich wusste ja auch nicht, wie es ausgeht. Das Einzige, was ich meinem Team gesagt habe, dann sage ich, Leute, wir haben finanzielle Ressourcen. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Wir werden keine Kurzarbeit machen. Ich werde Stand heute niemanden entlassen. Wir werden bestimmt nicht weniger arbeiten. Wir haben jetzt erstmal mehr zu tun.
Ja.
Und das war so die Ansage. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Wir hatten echt sehr viel zu tun. Und das war richtig anstrengend. Und gleichzeitig, glaube ich, hat uns das auch sehr zusammengeschweißt.
Ja, also es ist nicht sozusagen das Unternehmen runtergefahren, sondern mehr Power reingesteckt.
Das ist sowieso was viele machen, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Jetzt hat man ja auch gerade wieder in den Medien gelesen, Wirtschaftsprognose, Wachstumsprognose halbiert. Und dann ist ja immer, was erzählst du dir selber von der Geschichte? Weil dann gibt es viele im Vertrieb, die jetzt so drauf sind und sagen, oh je, es bringt ja jetzt sowieso nichts. Die hören dann auch den ganzen Tag Nachrichten. Das Einzige, was ich in der Zeit tatsächlich mir angehört habe, ich habe mir 2 oder 3 Podcasts angehört von den einschlägigen Virologen und der Einschätzung der Lage. Ob ich jetzt da jede Maßnahme verstanden habe, ob jede Maßnahme schlau war, darüber habe ich mir gar nicht so sehr in den Kopf gemacht, weil ich einfach gesagt habe, naja, sie wissen es ja alle auch nicht so genau. Und ich höre mir jetzt einfach an, was sagen die, die hier mitentscheiden, damit ich einfach weiß, was jetzt passiert.
Ja.
Weil es gab ja auch in unserer Branche so eine Riesendiskussion, ja, wir müssen uns wieder auf Präsenz vorbereiten. Wenn es dann wieder geht, dann sage ich, für was müssen wir uns da vorbereiten? Das machen wir ja schon 100 Jahre gefühlt. Das können wir ja. Sondern wir müssen viel mehr schauen, wie können wir online noch viel besser die Menschen erreichen? Wie können wir hier bessere Seminare geben, es interaktiver gestalten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil das haben wir dann zusätzlich gewonnen. Das andere kennen und können wir schon. Da sind wir ready. Da müssen wir einfach wieder unsere Köfferchen packen und dann let's go. Also im Koffer packen verlernst du ja nicht. Also das kriegen wir hin.
Also ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass man in deinem Job so sehr anpassungsfähig sein muss, wenn die Situation ein bisschen kriselt. Mhm. Was sind denn andere Stärken, die du sagen musst, eine gute Grundvoraussetzung?
Also ich glaube für den Job, weil wir lehren Menschen ja was.
Ja.
Oder wir bieten ihnen zumindest den Rahmen, dass sie sich entfalten können. Ich finde, das ist eine Sache wichtig. Gute Lehrer oder Lehrerinnen müssen auch glaubhafte Vorbilder im Lernen sein. Ich finde es immer schwierig, wenn Menschen, die dann vor anderen Menschen stehen und dozieren oder irgendwelche Seminare leiten und die dann selber was lernen sollen, dann plötzlich so ein bisschen es losgeht, so mit, oh, ich kann auch schon alles und warum soll ich mich in so eine Situation begeben? Und darum machen wir das bei uns zum Beispiel im Team, haben wir immer, wir haben einmal im Jahr so einen Kongress und sonst machen wir alle paar Wochen alle 4 Wochen gibt es einen Netzwerk-Call, alle unsere lizenzierten Trainer und dann haben wir noch einen Traineraustausch, bei dem wir auch mal kritisch Themen in Frage stellen und auch nochmal anders beleuchten oder sagen, hey, es gibt hier eine neue Studienlage, wie beurteilen wir das Thema vor dem Hintergrund, was wir jetzt neu wissen? Also immer so das Motto, verwirf Bestehendes zugunsten von Besserem. Also auch so die Lust selber am Lernen haben. Das finde ich.
Weiterzuentwickeln.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig in dem Beruf und auch ein bisschen Demut haben. Weil ich merke manchmal, wenn dann Leute so gerade frisch aus dem Studium kommen, einfach wahnsinnig viel Wissen haben und vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung und dann in die Rolle Berater, Trainer, Coach kommen und dann vor Menschen stehen, vielleicht noch nie selber in so einer Situation waren oder sich nicht reinfühlen können und denen sagen, ja, ist doch ganz easy.
Ja.
Und da denke ich immer so, naja, wenn es so easy wäre oder ihr müsst halt mal ein bisschen motivierter sein. Ja, ich glaube, manche Menschen schadet es nicht, ein bisschen motivierter zu sein. Ganz häufig merke ich aber, Motivation ist nicht der begrenzende Faktor, der limitierende, sondern eher die Fähigkeit, die Skills, die jemand kann. Weil ich glaube zumindest mal, dass Menschen grundsätzlich schon auch arbeiten wollen und da Spaß dran haben. Und manchmal machen sie halt Dinge nicht, weil sie es richtig machen wollen, weil sie sich nicht blamieren wollen oder. Und dann Menschen zu befähigen. Darum glaube ich, so eine gewisse Demut und Respekt vor anderen Menschen und deren ihrer Lebenssituation, also sich in gewisser Weise einfühlen können, also in der Lage sein, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Dann ganz wichtig auch, also wir haben so ein Motto, das heißt, werde Meister deines Fachs. Also wenn ich über Vertrieb spreche, sollte ich schon selber beherrschen. Schön. Und nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern sehr operativ und praktisch. Das halte ich für ganz wichtig. Also neugierig sein.
Ja.
Und Menschen sollte man ein bisschen mögen, weil sonst ist es echt ein bisschen schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann habe ich mich noch gefragt, also ihr da draußen müsst wissen, wir sind heute Morgen losgefahren, geflogen, sind jetzt noch unterwegs. Und dann habe ich mich gefragt, also wie kriegt man das hin, sein Privatleben zu speichern, zu schaffen oder zu bewältigen? Weil man hat ja keinerlei Routine irgendwie im Alltag. Also es ist ja kein normaler Bürojob, wo man dann um 17 Uhr zu Hause sitzt, sondern du bist ja viel unterwegs. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wie schafft man das unter einen Hut zu kriegen? Also sowohl Sport als auch Freunde und Bekannte.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die Antwort sind tatsächlich Routinen. das sieht natürlich aus, boah, das ist ja wild. Ich meine, wir haben ja heute, du warst heute Morgen ja relativ früh schon im Büro. Dann hast du 2 Stunden, hatten wir so einen Call mit lustigen Fragen zum Thema. Ja, das war spannend. Hast du auch mal gesehen, wie das ist, wenn dann Menschen halt aus ihrer Vertriebssituation Fragen stellen. Wir haben das beantwortet. Es war so ein 2 Stunden FAQ-Call. Und dann sind wir auch direkt los ins Auto und dann ging es mit Calls los und so weiter und so fort. Wichtig ist eben, dass du Routinen hast, weil du brauchst, wenn sich das Rad sehr schnell dreht, brauchst du halt eine sehr, sehr stabile Achse. Was heißt das? Ich habe meine Routinen. Ich habe eine Sportroutine, die ich im Hotelzimmer machen kann, die auch ganz kurz ist. Ich glaube, hier in dem Hotel gibt es sogar ein Fitnessstudio.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ordentlich das ist. Meistens habe ich auch Trainingsklamotten mit. Jetzt habe ich die letzten Tage schon so intensiv trainiert, dass ich morgen tatsächlich mal trainingsfrei habe. Und übermorgen mache ich die kleine Sportroutine, das ist 20 Minuten, ein harter Zirkel. Den kann man auch gut in jedem Hotelzimmer machen. Ja, den habe ich mir mal aufbauen lassen. Das heißt, diese Routine, die bleibt mir und die ist eine sehr, sehr stabile Geschichte. Die mache ich immer. Das andere ist, du hast gesehen, ich habe vorher jemanden getroffen.
Ja.
Kam auch, ich habe gesagt, hey, ich bin da und da, magst du kurz vorbeikommen? Und dann trifft man sich auf dem Plausch und wären wir ein bisschen früher angekommen, hätte ich auch noch andere Leute. Ich kenne ja mittlerweile überall Menschen. Und ansonsten musst du tatsächlich dein Privatleben ein bisschen besser planen. Wenn man immer so viel unterwegs ist, na, die Freunde fragen einen, hey, hast du Bock zu grillen? Hast du mal mit Bock mit ins Kino? Irgendwann mal hören die auf zu fragen, nicht, weil die dich nicht mögen, sondern weil sie wissen, echt, der ist immer unterwegs.
Der kann nie,
Und darum musst du so ein bisschen umdrehen aus meiner Sicht und halt auch proaktiv sagen, du, ich bin nächste Woche dann und dann. Und da muss man eben sein Privatleben ein bisschen planen. Das ist halt der Preis, den du da zahlst. Ja, auch Beziehungen, Partnerschaft. Man hat vielleicht nicht so, dass man sich jeden Abend sieht. Wenn man sich dann sieht oder wenn man dann mit Freunden unterwegs ist, dann sich halt auch was Schönes vornehmen, weil das weiß man ja, stabile Beziehungen und Freundschaften entstehen ja auch durch geteilte, schöne Erlebnisse.
Ja.
Und darum ging das halt nicht. Das musste ich auch, ich glaube, auf einem harten Weg und schmerzhaft lernen. Das kriegst du halt nicht mal eben so nebenher hin. Das musst du halt wirklich bewusst planen, dir bewusst Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt bin ich gerade Geschäftsführer, jetzt bin ich Coach, jetzt bin ich Trainer und jetzt bin ich Partner, Freund, Sohn, whatever. Ja, also, dass du halt dir bewusst bist, wo bin ich gerade, in welcher Rolle und das auch aktiv planen.
Und wenn du dann Zeit sozusagen mit deinen Familie, Freunde verbringst, dass du dann wirklich so eine richtig schöne Zeit dir planst, wo du eine schöne Aktivität machst.
Ja, das klingt jetzt...
versucht. Zumindest einzurichten.
Du sagst ja schon versucht. Das klappt natürlich auch nicht immer, weil manchmal bist du halt müde. Manchmal hast du dann auch keinen Bock und dann gibt's halt doch mal einfach nur Netflix auf der Couch, was auch mal okay ist.
Ja.
Ja, oder man unternimmt halt was gemeinsam oder plant sich mal ein schönes Wochenende.
Ja.
Also, das muss man schon mehr machen. Das habe ich sehr lange sehr schlecht gemacht tatsächlich. Da war ich nicht gut drinne. Das hat mich Freundschaften, Beziehungen gekostet. Und klar, ich meine, am Anfang, da bist du so im Tunnel und im Fokus, ich will mein Unternehmen aufbauen. Da kann ich jetzt als Unternehmer eben sprechen, weil das ist ja irgendwann mal der Sprung, den du machen möchtest aus Selbstständigkeit, selbstständig, hin zum Unternehmer, der natürlich dann auch anfängt, ein Team zu haben, das für ihn arbeitet. Und ich glaube, ich pendel da immer zwischen Selbstständiger, der ein paar Angestellte hat, zum Thema mal wieder Unternehmer. Weil manchmal, das hast du heute auch gesehen, dann gibt's halt Dinge, die muss ich dann halt mal eben zwischendurch regeln. Und das gehört dann dazu. Das heißt, es geht nur über Routine. Und du kannst es ja auch in so einem Hotel schön haben. Dann kannst du mal in die Sauna gehen. Du kannst ja auch sagen, Mensch, ich reise ein bisschen früher an. Dann geht man noch durch die Stadt spazieren. Wir waren ja jetzt auch noch kurz essen. Haben ein paar Eindrücke wenigstens gewonnen.
Ja.
Also es ist ja immer so ein bisschen, wie du es draus machst. Nimmst dir ein gutes Buch mit. Also es ist ja nicht nur, weil ich gerade arbeiten bin. Es gibt ja immer dieses Work-Life-Balance.
Ja.
Ich mag diesen Begriff nicht, weil ich finde immer...
Warum nicht?
Sehr schlaue Frage. Das stellt schon mal die richtigen Fragen, Paula. Weil Work-Life-Balance heißt für mich, während ich Work habe, habe ich kein Life.
Ja.
Und es soll ja sein, Work und Life soll ja in einer Balance sein. Ich glaube, gerade am Anfang, und das ist eine Illusion, wenn ich mein Business aufbaue, dann ist auf jeden Fall erstmal mehr Work.
Ja.
Und gleichzeitig liebe ich ja das, was ich mache.
Ja,
und
du brennst dafür. Oder?
Ich brenne dafür. Und ich liebe das ja, da ist Beruf ja auch Berufung und ich fühle mich da verdammt lebendig. Gleichzeitig weiß ich eins, du kannst nicht immer Vollgas geben, du musst auch mal eine Pause machen, auch mal andere Dinge machen. Von daher finde ich, ich will das gar nicht so sehr trennen. Ich möchte auch, wenn ich jetzt hier im Hotel bin, ich möchte es trotzdem schön haben.
Ja.
Ich werde es mir nachher gemütlich machen. Ich habe schon gesehen, es ist eine Kaffeemaschine auf dem Zimmer. Das heißt, morgen früh mein Ritual. Ich werde mal erstmal aufstehen. Vielleicht mache ich dann doch ein bisschen Stretching oder sonst was. Beantworte vielleicht ein paar Mails, trinke meinen ersten Kaffee dann gemütlich auf dem Zimmer. Und dann starte ich halt den Tag und ich mache es mir halt trotzdem schön.
Schön. Ja, stimmt.
Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn man denkt, oh, jetzt bin ich 3 Tage weg, jetzt kann ich gar nichts privat machen, ich kann keinen Sport machen, ich kann dies nicht machen, kann jenes nicht machen, dann ist es tatsächlich schwierig.
Ja. Okay, ich habe noch eine Frage in eine ganz andere Richtung jetzt. Und zwar KI. Das wird ja immer relevanter. Mhm. Ich merke es in der Schule und ich wollte mal fragen, wie sozusagen so deine Einschätzung dazu ist und wie du es sozusagen in deinem Alltag merkst und ob er den Alltag erleichtert oder dir, oder KI dir den Alltag erleichtert oder eher Sorgen mit sich bringt, was die Zukunft angeht.
Also gut, es wird sicher, wie bei jeder neuen Technologie, wird es irgendwelche Themen geben, die ein bisschen schwierig sind, gerade mit KI. Ich denke gerade an das Thema Deepfakes, Betrugsvorgänge und so weiter. Das ist natürlich viel, viel einfacher mittlerweile, irgendeinen Schabernack zu treiben. Und gleichzeitig, glaube ich, die Generation ist deine Generation, ihr wächst ja damit auf.
Ja.
Und ihr werdet so, zumindest meine Hoffnung, mit so einer gesunden Skepsis auch wächst ihr ja auf und merkt einfach, okay, das ist nicht alles bare Münze. Ich glaube, für die Menschen, die ganz weit weg sind von dieser Technologie, für die könnte es schwierig sein.
Ja.
Sorgen mache ich mir überhaupt keine. Ich sehe hier tatsächlich die Möglichkeiten. Es erleichtert mir unglaublich die Arbeit. Ich glaube, es nimmt uns viel langweilige Arbeit ab, so repetitive, die man selber machen könnte. Das gebe ich mittlerweile irgendeiner KI und sagt, mach mal.
Ja.
Und gleichzeitig darf man eine Sache, und da sehe ich tatsächlich ein Problem, wenn Leute selber nicht mehr denken. Ich vergleiche das ein bisschen mit dem zu frühen Einsatz eines Taschenrechners. Wenn du einfach kein Gefühl für den Zahlenraum entwickelst, ich weiß nicht, ab wann durftet ihr Taschenrechner einsetzen in der Schule?
Boah, ich glaube, das erste Mal so in der 8. Klasse, wenn man halt so alle grundlegenden Themen mal durchgegangen ist und dann erst sozusagen für die komplizierten Themen, wo man ihn dann wirklich braucht, da wird er dann halt erst eingesetzt. Wobei ich immer noch Aufgaben rechnen muss in Klausuren ohne Taschenrechner.
Und das finde ich total gut, weil ich habe das auch schon mal erlebt, dass dann Leute wirklich, die haben dann so Zahlen, da war irgendein Fehler in der Excel-Tabelle. Und wenn du dir allein die Zahlen, von denen es ausgeht, anguckst, dann wusstest du, diese Summe kann nicht rauskommen, weil schon eine einzelne Zahl hier in dieser Summe höher war als das Endergebnis. Und wenn du dann dafür kein Gefühl mehr hast und nicht gelernt hast, selber zu reflektieren. Ich meine, das ist ja wie, wenn man promptet und man promptet irgendeinen Blödsinn, kommt irgendein Blödsinn raus. Das heißt, man muss schon was wissen. Und dann finde ich, KI ist ein super, super gutes Werkzeug. Und hier ist auch wieder so. Ist ja bei dem einen, der vollbringt mit so einem Schnitzmesser wahre Kunstwerke und der andere schneidet sich halt in den Finger.
Ja.
Da ist aber nicht das Schnitzmesser schuld, sondern der es führt. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es mit der KI. Die KI ist, glaube ich, ein ganz tolles Tool für dieses Einsetzen. Ich finde, es erleichtert uns sehr die Arbeit. Also gerade wenn ich Grafik auch im CI eines Kunden was bauen will, vielleicht auch mal was Lustiges, das geht halt mit KI super einfach. Natürlich ist es für den einen oder anderen Grafikdesigner jetzt ein bisschen eine schwierige Nummer. Und gleichzeitig können die können ja viel besser prompten, als ich als Laie das kann. Das heißt, ich glaube, die Tätigkeit verändert sich ein bisschen. Ein Freund von mir, der programmiert, der sagt, naja, viele unserer Kunden coden jetzt halt selber mit der KI.
Ja.
Und gleichzeitig braucht es jetzt hier vielleicht mehr die Erfahrung von denen oder auch eine Beratungsdienstleistung. Ja. Also ich glaube, unsere Angebote dürfen sich jetzt verändern.
Anpassen einfach.
Und wir können mittlerweile auch so Analysen und Berichte ja viel besser für unsere Kunden, viel schneller erstellen und zu einem anderen Preis, wo man es mehr oder weniger schneller bereitstellen kann, wo früher 3 Leute oder 4 Leute es gebraucht hat, können die halt auch was anderes machen.
Ja.
Weil so Dinge abtippen macht ja auch nicht so richtig viel Spaß. Und jetzt hast du was das zusammenfassen kann. Gleichzeitig brauchst du hier Leute, die sich richtig gut auskennen. Und zu prüfen kann es sein, was da rauskommt, die das aber auch richtig bedienen können und die richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen ziehen können. Weil klar kann man die KI das fragen. Aber je nachdem, was du da reingepackt hast, kommen da auch manchmal merkwürdige Dinge raus.
Ja, auf jeden Fall.
Also von daher, glaube ich, ist es eine Riesenchance, richtig eingesetzt. Und für mich vor allem entweder so repetitive Arbeiten einfach abnehmen oder ein cooler Sparringspartner. Manchmal kommen da 13 Quatschideen raus von der ich eine denke, ey, die spinne ich mal weiter und dann kommt eine coole Idee raus. Ja. Ich glaube, so setze ich KI gerne ein als Sparringspartner.
Hast du KI-Empfehlungen?
Nee, da bin ich, glaube ich, kein Experte. Ich glaube, die ganz gängigen, die alle nutzen, ich sag halt immer nur, wenn du es im Business nutzt, also wenn du jetzt zuhörst, dann schau halt, dass du hier die richtige Version nutzt, wo du auch eine Privacy-Vereinbarung runterladen kannst, wenn du in Deutschland unterwegs bist und je nachdem, für was du es brauchst, dass es einfach auch mit der DSGVO konform geht. Ich glaube, das ist was wichtig ist zu berücksichtigen. Das ist ja jetzt momentan noch so gefühlt für manche wie der Wilde Westen, ne? Also rechtsfreier Raum nahezu.
Ja.
Ja, also von daher spannende Zeit. Ich finde es total toll, da dabei sein zu dürfen. Ja. Ich bin jetzt nicht damit aufgewachsen. Aber ich mache das manchmal dann abends noch im Hotel zum Beispiel, dass ich einfach irgendwie mal was teste und damit rumprobiere und so dieses spielerische Annähern an Themen. Das finde ich ganz wichtig, was ich vorher gesagt habe, so die Neugier.
Dass man mal schaut, was es so gibt. Was würdest du jetzt Leuten wie mir raten? Wie sollte man vorgehen, wenn man eben auch im Vertrieb arbeiten möchte? Oder was man eben die nächsten Schritte, die man eingehen sollte?
Jetzt explizit für den Vertrieb oder als Berater, Trainer, Coach oder was?
Berater, Trainer, Coach.
Berater, Trainer, Coach. Okay. Ja, was rate ich da den Menschen? Ja, macht's wie Paula. Sucht euch eine Praktikumsstelle, guckt mal rein. Weil ich finde es immer wichtig, dass man es anschaut. Darum fand ich das heute gar nicht so schlimm zum Beispiel, dass es so ein bisschen zeitlich knackig wurde. Ja, wir standen nämlich relativ lang auf dem Flugfeld in Zürich wegen starken Regenschauern in Frankfurt. Wir konnten nicht landen. Und unser Anschlussflug, ich sag mal so, er war jetzt nicht super knapp, aber es war jetzt auch nicht so.
Es war knapp.
Wir gehen mal so bummeln. Und naja, wenn wir dann 40 Minuten später losfliegen, dann wurde aus sportlich sehr sportlich. Also wir haben es gut geschafft. Aber es, glaube ich, ist auch mal spannend zu sehen, wie ist denn so der Alltag?
Ja.
Also wenn ihr die Chance habt oder wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, hey, mich interessiert ein Berufsfeld. Das kann man ja auch, da muss man nicht Schüler sein. Man kann auch mal sagen, hey, kann ich mal ein Praktikum machen? Kann ich vielleicht unbezahlt mal ein paar Tage mit? Oder vielleicht gibt's ja auch ein Projekt, wo man mitmachen kann, mitarbeiten kann. Gerade Übergang Schule, Studium oder im Studium weiß ich bei ganz vielen Unternehmen, die so Trainings anbieten, die nehmen sehr gerne Praktikanten.
Ja.
Oder du suchst dir einen Freizeitjob, also neben der Schule einen Job, wo du schon mal in dem Feld reinschnuppern kannst, da arbeiten kannst. Also so nebenher, weil, na, wir haben heute da auch darüber gesprochen, manche, die gehen da halt in die Gastro oder machen dies oder jenes. Vielleicht kannst du ja auch nebenher bereits in einem Unternehmen arbeiten, was dich interessiert, um mal ein bisschen so die Routine kennenzulernen, um mal zu gucken, das glorifizierte Bild, was man davon hat. Weil bis man mal beraten darf. Ja. Ich meine, du hast gesagt, Psychologiestudium. Jetzt weiß ich zufällig, ein Psychologiestudium ist wirklich eines der toughsten Studiengänge, die du da so wählen kannst. Da wirst du zu tun haben, bis du das erste Mal Menschen coachst oder vor einer Mannschaft steht. Also bis ich das erste Mal ein Seminar geben durfte selber. Gut, haben wir dann selbstständig gemacht, dann musste ich. Und gleichzeitig, weißt du, bis du das in der Arbeit hast, bis die Leute dich ernst nehmen, das ist halt eine Reise.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, wenn man da mal reinschnuppern kann, mal gucken kann, wie fühlt sich das an, vielleicht mal auch in mehreren Stationen, macht mir das Spaß, dann kriegst du ja auch schnell ein Gefühl dafür, ist es was dir gefällt oder nicht. Weil du gerade zum Vertrieb gefragt hast, da bin ich drauf gekommen, weil ich habe mal jemanden gefragt, in so einem Großunternehmen, was muss man denn hier machen, um mehr Geld zu verdienen? Und dann sagte der, älter werden. Da war ich ein ganz kleines bisschen älter als du, Paula.
Ja.
Und wenn man dann so jung ist und dann hört, ja, werd mal älter, Paula. Ja,
okay.
Ja, das ist natürlich so von der Perspektive, okay, blöd.
Ja.
Und dann sagt er, oder du gehst in Vertrieb. Weil da kannst du als junger Mensch schon selber dein Einkommen bestimmen, wenn du erfolgreich bist. Und das fand ich total cool. Weil ich dann gesagt habe, ah ja, krass, wenn ich ein bisschen fleißiger bin, wenn ich bereit bin, ein bisschen mehr zu machen, kann ich auch mehr Geld verdienen.
Ja.
Was ich leider beobachte, auch bei vielen jungen Menschen manchmal im Vertrieb, und das finde ich total schade, weil ich glaube, die Chance wird nicht so wahrgenommen. Die haben gehört, man kann total viel Geld verdienen, die haben da auch Bock drauf, also selten jemand, der keinen Bock drauf hat. Und dann machen sie nichts. Weil sie dann, ich weiß nicht, was man da gucken muss, ob auf TikTok gerade läuft, dass Arbeiten ist toxisch, zu viel Arbeit ist noch toxischer und alle kriegen immer sofort einen Burnout. Und da denke ich immer, ja, das ist ein bisschen schade, weil es einem doch Spaß macht.
Ja, ich glaube, es ist diese, also auch was du vorhin gesagt hast mit dem Thema Selbstständigkeit, ich glaube, das ist einfach so eine Illusion, dass man viel Geld hat und schnelle Autos fährt für wenig Arbeit. So, ich glaube, das
ist... Habe ich noch nie gesehen.
Ja, also glaube ich auch nicht, aber ich glaube, das ist in den Köpfen schon so stark verankert.
Es wird halt
vor
viel...
Vor allem bei den jungen Leuten.
Ja, ich glaube, es wird auch viel gezeigt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Social Media ist da, glaube ich, ein schlechter Einfluss, weil man es einfach sieht, wie jemand halt den Spaß seines Lebens hat, ohne viel zu, also vor der Kamera viel zu arbeiten. So.
Ja, natürlich. Also skeptisch werde ich immer dann, wenn Leute, ich meine, wir verkaufen auch Kurse online, ja, kannst du Vertriebskurs bei uns kaufen und so weiter. Ich glaube, was ich nie verspreche, ist, dass es ganz einfach ist.
Hm.
Also wenn bei uns jemand in eine Ausbildung kommt, dann sage ich ihm, hey, das ist Arbeit. Also ich bin ja nicht Harry Potter, ich habe ja keinen Zauberspruch, den du einmal aufsagst. Dann kaufen alle Kunden plötzlich. Das ist ja Quatsch. Also selbst wenn du in der Psychologie total fit bist, Menschen sind natürlich in gewisser Weise antizipierbar, aber nicht vollumfänglich berechenbar. Die verhalten, das ist ja süßiger Menschsein, die machen mal wilde Sachen, wo du denkst, huch, wo kommt denn das jetzt her?
Ja.
Und ich werde immer dann skeptisch, wenn dann jemand erzählt, hey, ist ganz easy und hier, ich verdiene jede Menge Kohle und komm in meinen Kurs, dann zeige ich dir, wie du auch ganz leicht, ohne Mühe, ohne überhaupt dich anstrengen zu müssen, total reich wirst. Und dann denke ich mir immer so, eieieiei. Und ich glaube, Menschen suchen immer danach. Ich vergleiche das immer mit dem, da gab's früher im TV-Shopping so ein lustiges Bauchmuskeltrainingsgerät. Oder so ein Bauchmuskelgürtel, ja, den du dir anziehst und dann werden deine Bauchmuskeln, trainiert, während du so Fernsehen guckst. Und diese Dinger werden verkauft wie blöde. Warum? Weil man den Leuten mit der Bequemlichkeit der Menschen spielt.
Ja.
Und denen was verspricht, hey, es ist ganz einfach, auch du kannst es schaffen. Und dann, ach was, nur 200 Euro, klick. Und es funktioniert halt trotzdem nicht. Und ich glaube, da hast du eine sehr vernünftige Einstellung auch schon. Es geht nicht. Also die meisten Menschen, die ich kenne, die wirklich erfolgreich sind, die haben dafür gearbeitet. Oder zumindest deren Eltern haben davor dafür gearbeitet. Also irgendjemand hat mal richtig die Arschbäckchen zusammengekniffen und hat richtig was gearbeitet.
Gas gegeben, ja.
Oder wie wir in Süddeutschland sind, der hat richtig was geschafft.
Geschafft. Okay.
Was hast du noch für Fragen? Ich gucke hier so ein bisschen auf dein Handy. Die Liste ist ja echt lang.
Also, du unterstützt ja oder hilfst ja Unternehmen, dass sie mehr Erfolg haben.
Im Vertrieb.
Im Vertrieb, genau.
Mhm.
Hattest du schon mal ein Unternehmen, wo du einfach so die Moral nicht so unterstützen konntest und dann wolltest du das nicht machen?
Ja.
Also kamst du schon mal in die Situation?
Ja, tatsächlich. Das ist ganz lustig. Ich erinnere mich da auch gut dran. Wir haben uns am Café getroffen. Das war ein Teilnehmer, der kannte jemanden. Sagte, der Teilnehmer fand das Seminar cool. Ich sagte, ich kenne jemanden, der baut da gerade einen Vertrieb auf. Hast du Bock, den mal kennenzulernen? Ich habe den kennengelernt tatsächlich. Und der war auch sehr höflich, aber es war so ein bisschen so vom Style... Ja, es war ein bisschen arg Show-off, so ein bisschen, ja, guck mal hier, okay, kann ich klarkommen, warum auch immer. Vielleicht ist auch jemand sehr stolz drauf, was er erreicht hat im Leben. Und dann erzählte der so, und ich hatte immer nur das Gefühl, es geht darum, die Menschen so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie das Gefühl haben, die Reibungswärme ist irgendwie Nestwärme.
Mhm.
Und das hat mir schon nicht gut gefallen, und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe da keine Zeit, ich habe es versucht, sehr höflich zu machen. Ja, warum hast du keine Zeit? Dann wurde es wild.
Okay.
Und dann, ja, ich habe da einen anderen Kunden, der sagt, ja, ich zahle dir das Doppelte. Und dann musste ich dem Herrn dann irgendwann mal sagen, dass ich glaube, dass wir beide, dass ich genau höre, was er macht. Und ich so von meinen Überzeugungen und dem, wie ich Vertrieb lebe und lehre, dass ich da nicht der richtige Mann für bin. Und ich habe es dann auf mich bezogen, damit er seinen Selbstwert auch, dass ich ihn da nicht angreifen muss. Und ich glaube, wir haben das Thema heute Morgen ja auch in der Schulung gehabt. Ja, ich habe er wollte es einfach nicht verstehen. Ich habe ihm gesagt, ja gut, dann einigen wir uns drauf, dass du es halt nicht verstehst. Und nee, das habe ich dann abgelehnt.
Mhm.
Aber wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht ethisch nicht cool, dann möchte ich es nicht machen.
Okay. Ja, aber war das zu Beginn von deiner Karriere oder noch nicht so lange her? Weil ich glaube, am Anfang ist es schwer, dann sowas abzulehnen, wenn man...
Ja, musst du trotzdem machen. Musst du trotzdem machen, du versaust dir den Ruf.
Ja, eben.
Auch wenn es hart ist.
Ja.
Also darum sage ich auch immer jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, hey, bindet euch noch nicht so viele Fixkosten ans Bein, weil nämlich so die Haltung nichts wollen müssen, hat halt die größte Sogwirkung. Das ist so ganz verzweifelt, so bitte, gib mir einen Auftrag. Ist auch eine schlechte Verhandlungsposition.
Ja.
Und aus dem Grund ist mein ganz klarer Appell, also bitte, ja, was heißt, verbieg dich nicht. Ich glaube, wir müssen uns manchmal entwickeln, ja. Und gleichzeitig würde ich sagen, der moralische Kompass, den du hast, also wenn was für dich nicht geht, den würde ich nicht verraten.
Ja.
Man muss es vielleicht manchmal überprüfen, ob dieser moralische Kompass der richtige ist oder ob es da vielleicht noch eine andere Perspektive gäbe. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, da ist jemand, der möchte das Wissen, was ich ihm gebe, nutzen, um Menschen nicht zu ihrem Vorteil zu beraten,
ja,
dann ist es nicht okay, weil Verkaufen ist für mich so, ich sehe jemanden, der Suppe isst mit einer Gabel und dann biete ich ihm einen Löffel an, weil es damit einfacher geht. Dann finde ich das für mich sehr legitim, jemandem was zu verkaufen. Aber jemand irgendein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen, die nichts bringt, das Käse.
Ja.
Ja, weil das ist so diese Fraktion, Schnellreichfraktion, die dann irgendeinen Käse machen und den Leuten versprechen, macht das einfach so, dann geht es. Oder die viel zu schnell wachsen und dann mit ihrer Qualität nicht mehr hinterherkommen. Ja. Ist auch nicht gut. Ist manchmal sehr schade, weil als die noch ein bisschen kleiner waren, war es richtig gut. Hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal
erlebt. Ja, ich verstehe. Ja. Verstehe. Welche Strategien nutzt du so, um in schwierigen Situationen sozusagen deine Kunden so bei Motivation zu halten?
Wie meinst du das?
Also, es ist eine ganz schwierige Phase in dem Unternehmen.
Mhm.
Und du versuchst sozusagen, die weiterhin zu motivieren, sozusagen dran zu bleiben. Gibt es irgendwelche Strategien, dass die sozusagen weiterhin
Vertrieb machen? Du meinst Vertrieb machen?
Ja.
Aha. Puh. Du, das ist sehr unterschiedlich. Ich muss ja gucken, da ist auch jeder Mensch sehr individuell. Aber ich glaube, was die Leute nicht brauchen in solchen Phasen, da habe ich auch, glaube ich, der letzte oder vorletzte Podcast ging da drum, die brauchen nicht noch mehr Motivationssprüche, sondern die brauchen meistens so Sicherheit und Vertrauen in sich selber. Und daran arbeite ich, dass ich mit ihnen übe und sage, was könnten wir denn jetzt machen? Welche Ideen gibt's? Vor allem, ich arbeite mit Menschen gemeinsam. Ich komme nicht einfach und sage, ha, ihr da in eurer Krise da. Das ist doch ganz einfach. Macht mal einfach so. Das ist ja nicht sehr respektvoll.
Ja.
Ja, weil selbst wenn die dann offen waren, wenn sie dann haben sie ja das Gefühl, war ich bisher doof oder was? Sondern eher zu gucken, hey, was macht ihr denn bisher? Was hat sich denn bewährt? Was könnten wir denn mal ausprobieren? Was würdet ihr mal Künstfantasien ausprobieren wollen da? Und dann helfe ich denen, wie man das gut rüberbringt beim Kunden. Und das hilft den Leuten tatsächlich sehr.
Aber hattest du schon mal die Situation, dass du bei einem Unternehmen wirklich so schwarz gesehen hast? Also dass du wirklich so, dass du, das wird nichts mehr? Wenn du die Situation schon mal hattest, wie hast du das dann kommuniziert?
Also ich habe schon mal dem Unternehmen kommuniziert, dass sie gerade kein Vertriebstraining, sondern was anderes als erstes brauchen. Ja. Das schon, ja. Und ja, ich hatte mal einen Fall, da bin ich sehr spät hinzugezogen worden in einem Thema. Da habe ich dann immer mehr Informationen gekriegt und dachte, uiuiui, das wird aber jetzt eine knappe Nummer. Mhm. Ich habe dann tatsächlich mit dem Geschäftsführer haben wir noch abends, ich habe dann versucht, ihm da noch so in der Schnellbleiche das Know-how zu geben, um das Ruder rumzureißen. Das hat tatsächlich nicht mehr geklappt. Mhm. Da habe ich eine ganze Menge gelernt. Gleichzeitig, ich mochte den sehr und wollte dem unbedingt helfen. Nur da war es tatsächlich so, da waren wir so spät dran. Das wäre nur so ein Lucky Punch gewesen, um das nochmal rumzureißen. Weil manchmal lassen sich auch Menschen viel zu spät helfen,
ja,
wo man dann denkt, ey, wie schade, hätten wir 6 Monate vorher miteinander gesprochen, da hätten wir noch was machen können.
Ja,
also ob es dann geklappt hätte, weiß ich nicht. Aber dann wäre die Chance viel höher gewesen. Darum ist immer mein Appell, wenn jemand das Gefühl hat, irgendwas läuft nicht richtig gut, dann mal mit einem Coach zu sprechen oder mal ins Sparring zu gehen. Oder wir bieten es ja auch an, so eine Standortbestimmung, dass man mal auf uns zukommen kann, im ersten Moment sogar kostenfrei. Und wir gucken mal drauf, um mal den Finger an den Puls zu legen und zu schauen, was ist denn da? Und dann kann man ja immer noch entscheiden, entsteht eine Zusammenarbeit oder vielleicht gab es einen Erkenntnisgewinn, hatte ich auch schon, der hat gesagt, hey Tarek, das war jetzt eine total gute halbe Stunde, ich weiß, was ich jetzt mache, let's go. Ist aber auch okay für mich, weil ich denke, jetzt habe ich was gegeben, das kommt auch irgendwann wieder zurück. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, wir lassen uns dann schon für unsere Dienstleistung bezahlen, aber in so einem ersten Kennenlerngespräch bin ich auch immer bemüht,
gute Impulse zu geben.
Genau, gute Impulse, einen Nutzen zu geben, dass der Mensch so einen fairen Blick unter die Motorhaube kriegt und sagt, habe ich Bock, mit demjenigen zusammenzuarbeiten?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist es so. Paula, jetzt haben wir fast eine Stunde Podcast aufgenommen. Hey, und ich muss aber wirklich sagen, Hut ab.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen gut geschlagen.
Nein, nicht nur einigermaßen. Ich finde, die Paula hat das ganz hervorragend gemacht. Also mega krass. Ich meine, in deinem Alter, das ist dein erster Podcast?
Mein erster Podcast.
Dein erster Podcast. Wir hatten keine Vorbereitung. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist ein kurzer Mikrofontest. Und dann habe ich der Paula hier das Laptop hingestellt und habe gesagt, let's go. Und dann haben wir angefangen.
You're all in, ja.
Ja, hast du ganz, ganz hervorragend gemacht.
Dankeschön.
Vielleicht wird es ja nicht unser letzter Podcast sein.
Ja, ich freue mich. Vielleicht gibt es noch eine Folge 2.
Eine Folge 2 am Ende.
Ja, ich wollte gerade sagen, auf dem Rückflug dann.
Ja, während dem Flug, ja genau. Das ist vielleicht für den Lärm nicht so cool. Aber vielleicht dann nach deinem Praktikum, wenn dann so eine Woche später ist, so ein Review zu machen. Ja, hätte ich Lust, hat mir Spaß gemacht mit dir.
Ich fand's richtig cool. Danke für
Dankeschön.
Die Chance.
Darf ich dir auch noch eine Frage stellen?
Gerne.
Erster Tag, was war denn für dich bis jetzt heute so das Spannendste oder das, wo du sagst, ah ja krass, das war jetzt so, da habe ich jetzt wirklich was mitgenommen für mich.
Boah, okay, wo soll ich anfangen? Der Tag war wirklich lang und ich habe echt, also ich bin, ich glaube, ich werde heute richtig gut schlafen, weil ich glaube, ich habe so viele Eindrücke gewinnen können. Aber für mich so das Eindrücklichste war einfach so diese krasse Taktung von Termin und die Koordination. Okay, jetzt sitze ich im Auto, jetzt habe ich das nächste Telefonat. Okay, jetzt sind wir gerade gelandet, fahren direkt zum Hotel und haben da schon direkt die nächste Verabredung. Also das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und heute Morgen das Gespräch, die Frage-Antwort-Runde, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Einfach, weil ich so verschiedene Blickwinkel gesehen habe und auch wie die Mitarbeiter sozusagen selbst auch so Ansätze gefunden haben. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja. Mir sehr gefallen. Ich freue mich jetzt noch auf die restliche Woche, dass ich alles noch so lernen kann.
Da freue ich mich auch. Schön, dass du dabei bist, Paula. Schön, dass du, der jetzt hier zugehört hat und die uns zugehört hat, uns die Zeit geschenkt hat. Ich wünsche dir jetzt noch einen umsatzstarken Tag. Wir sind jetzt erstmal raus und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.